Herr Professor Reif, Transformation in der Fahrzeugindustrie, die ist auch immer ganz stark mit dem Thema neue Antriebssysteme verbunden. Wir wissen aus den Diskussionen, im Pkw ist die Batterie gesetzt, im Nutzfahrzeugbereich ist man da noch ein bisschen offener, aber insgesamt scheint es hier bei uns in Deutschland relativ fest eingefahren zu sein. Wenn man es aber mal den Blick ein bisschen weiter schweifen lässt, wenn man mal nach China, nach Südkorea, nach Japan guckt, da kann man feststellen, dass in den Ländern eine bisschen andere Strategie mittlerweile verfolgt wird. Dort ist das Thema Verbrennungsmotor kein Tabuthema mehr. Als Geschäftsführer von KST sind Sie jemand, der wirklich einen guten Überblick hat über das, was weltweit läuft, was hier in Deutschland bei uns läuft. Und wenn Sie so die Situation mal aus Ihrer Perspektive beleuchten, wie sehen Sie die Entwicklungen im Fahrzeugbereich? Was wird so das Antriebssystem der Zukunft sein?
Ich denke, wie Sie richtig sagen, im Kurzstrecken-, Mittelstreckenbereich werden wir sicherlich viel Batterie sehen. Kommt sicherlich darauf an, wie wir die Infrastruktur hinkriegen. Im schweren Bereich, im Langstreckenbereich ist das, glaube ich, noch nicht so ganz ausgewürfelt, wo wir da hingehen. Ich sehe die, oder wir sehen die Bestrebungen auch, die in Asien vor allem laufen, in Richtung Verbrennungsmotor und auch Richtung Brennstoffzelle. Wenn wir jetzt hier auf den Prüfständenmarkt wieder drüber gucken, was wir gerade sehen, ist es eigentlich erstaunlich, wie die Vielfalt sich hier schon zeigt. Und der Wasserstoffmotor wird, denke ich mal, die Brennstoffzelle im ersten Loop zuerst mal überholen, und weil er einfach schneller verfügbar ist, weil die Supply Chain da ist, weil die Technologie bekannt ist. Und ich denke, die Brennstoffzelle wird dann in einem nächsten Schritt aber mit höheren Stückzahlen kommen.
Sie haben gerade eben die Infrastruktur angesprochen. Welche Rolle spielt die und was wird die für einen Einfluss darauf nehmen, welche Technologie sich durchsetzen wird?
Ich würde es mal so rum aufziehen und sagen, die Technologie ist eigentlich nicht wirklich das Problem, sondern die Verfügbarkeit des Energieträgers, das wird es sein. Und jetzt müssen wir auch noch das Thema synthetische Kraftstoffe mit ins Spiel bringen, das haben wir bisher vergessen. Und ich glaube, das wird im Letzten entscheiden, wie stark die Verbreitung einer Technologie dann sein wird. Ist der Wasserstoff tatsächlich verfügbar, auch breit verfügbar, oder sehen wir nur Nischenanwendungen bei Bussen beispielsweise? Und synthetischer Kraftstoff, ähnliches Thema. Was wird zuerst da sein, synthetischer Kraftstoff oder Wasserstoff? Und woher werden wir ihn dann letztendlich haben? Die Infrastruktur selber, ja, ist auch eine Riesenherausforderung, aber ich glaube, der Energieträger muss da sein.
Wie beurteilen Sie das? Was glauben Sie, wo die Energie herkommen wird? Man gewinnt ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, wenn man über Elektromobilität redet und regenerative Energien, dass man da so zwei Dinge nicht auseinanderhält. Das eine ist regenerative Energie und das andere ist irgendwo Energieautarkie hier in Deutschland. Ja. Ist es realistisch, dass wir energieautark werden, wenn wir grün werden wollen?
Wahrscheinlich ist mein Blickwinkel da zu eng, aber ich kann mir das im Moment nicht vorstellen. Ich kenne aber auch nicht die Pläne letztendlich. Aber ich sag mal, wenn wir sehen, wie wir heute versorgt sind mit Energie, wie viel fossile Energie wir importieren, ist es schwer vorstellbar, dass das in einem Zeitraum 10, 15 Jahre alles dann in Deutschland erzeugt werden soll.
Also viele, viele Unklarheiten, viele Unwägbarkeiten. Wir wissen nicht, wo die Energie herkommt. Wir wissen nicht, wie schnell die Infrastruktur aufgebaut werden kann. Wir wissen nicht, welche Antriebstechnologie sich letztendlich in welchem Bereich durchsetzt. Das sind viele Unbekannte für die Industrie. Wenn Sie jetzt das mal so ein bisschen betrachten, wie ist denn die Industrie da aus Ihrer Sicht aufgestellt? Geht die den richtigen Weg?
Also ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, wo, sagen wir, die Industrie, die wir jetzt sehen, nehmen wir mal die europäische Industrie, eigentlich schon inzwischen verstanden hat, dass sie diversifiziert vorgehen muss und nicht nur beispielsweise jetzt Brennstoffzelle oder nur elektrisch vorangehen kann. So langsam gewinnt die Einsicht hier, dass das nicht mit einem Energieträger allein nur geht, sondern dass wir wirklich diversifiziert vorwärts gehen müssen. Und das, was wir an Anfragen sehen von unseren typischen OEMs und Tier 1, zeugt davon, dass sie auch jetzt auf mehreren Ebenen unterwegs sind. Und das macht mir eigentlich schon hoffnungsfroh, dass wir am Ende die beste Ingenieursleistung dann letztendlich an den Markt bringen können. Und dann womöglich und hoffentlich auch nochmal wieder einen Wettbewerbsvorteil.
Interessanter Aspekt, also wenn ich jetzt in meiner Arbeit beim CVC das Ganze mal so ein bisschen betrachte, dann habe ich so den Eindruck, als ob auch die Art und Weise der Zusammenarbeit sich verändert. Früher war der Motor das Herzstück des Automobilherstellers, etwas, was er sich nicht hat nehmen lassen. Heute habe ich eher so den Eindruck, dass wir viel, viel mehr internationale Kooperationen haben, strategische Kooperationen, wo eben verschiedene Großunternehmen die Kräfte bündeln und gemeinsam solche Themen vorantreiben, weil es wahrscheinlich für den Einzelnen dann auch zu groß ist, so etwas zu stemmen. Erleben Sie das auch?
Ich glaube, es ist vielleicht nicht nur, weil es zu groß ist, um was zu stemmen, sondern weil die Unsicherheit so groß ist noch. Nehmen wir mal Volvo und Daimler Trucks mit Cellcentric. Ich sag mal, das ist einfach zu unsicher noch, wo es hingeht. Und da jetzt alle Mittel in ein Thema reinzustecken, da ist, glaube ich, einfacher, das aufzuteilen und irgendwas gemeinsam, vielleicht auch gemeinsame Ideen zu entwickeln aus unterschiedlichen Märkten. Dann wieder Volvo und Daimler Trucks haben durchaus unterschiedliche Märkte, wo sie wieder die Erfahrung mit einbringen in so eine Entwicklung. Das ist, sagen wir, auf dem Level OEM oder Tier 1. Was wir schon auch erleben, ist, dass durch die Unsicherheit, es hat angefangen mit der Elektromobilität und geht jetzt beim Wasserstoff weiter, dass die OEMs einfach nicht mehr das Know-how haben und das Wissen haben und die eigentlich gottfroh sind, wenn irgendwo Spezialisten bei Partnern vorhanden sind. Das heißt, man ist heute offener, miteinander umzugehen und auch mal jemanden in ein Projekt reinzunehmen.
Gerade eine Nachfrage an dieser Stelle. Sie haben gerade eben das Beispiel genannt, Volvo, Cellcentric, Daimler. Das sind ja alles relativ große Unternehmen. Auf der anderen Seite spezielles Know-how, das ist auch etwas, was man bei kleineren Unternehmen findet. Wie wird denn die Zukunft der KMUs aussehen in dem Bereich? Haben die eine Marktchance?
Ich glaube, es gibt zu viel Herausforderungen, als dass wir auf die KMUs verzichten kann. Was aber schon wichtig ist, und das kriege ich auch mit in vielen Gesprächen auch, ich sag mal, dass das Thema Verbrenner, und jetzt gehen wir mal in den Stuttgarter Raum, da sind wir recht gut verdrahtet, ich sag mal, so den Neckar entlang ist ja so die Hochburg der Verbrennungsmotoren, Komponenten und Bearbeitung, dass die Firmen sich schon, ich sag mal, große Sorgen machen, wo es in der Zukunft hingeht, sich bereit machen für neue Themen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass die auch mit fast einer Verzweiflung in neue Themen reinspringen und irgendwas Neues machen. Hauptsache, es ist nicht mehr Verbrennungsmotor. Ich glaube, wir müssen einfach auch sehen, dass der Verbrennungsmotor in ähnlichen Stückzahlen, wie wir ihn heute sehen, noch viele, viele Jahre im Markt bleiben wird.
Agiert da die Politik richtig? So dieses einseitige Pushen der Elektromobilität. Also ich habe da immer wieder so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es in der Politik tatsächlich den einen oder anderen gibt, der hier wenig Ahnung von technologischen Hintergründen hat. Und die Industrie in eine Richtung treibt, die genau das Gegenteil von dem ist, was Sie eben beschrieben haben. Ja. Andererseits gibt es auch viele in der Politik, die wirklich technologieoffen sind und das auch leben mit ihrem Programm. Wie nehmen Sie so als mittelständisches Unternehmen die Rolle der Politik in diesem Transformationsprozess wahr?
Inzwischen, sagen wir, etwas offener als vielleicht noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr durftest du nicht über synthetische Kraftstoffe mit irgendjemand aus der Politik reden, hat er vielleicht auch gar nicht verstanden. Sagen wir, da war unsere Aufgabe vielleicht noch nicht zu Ende, den Politikern letztendlich beizubringen, worüber wir denn reden und was das letztendlich bedeutet, wenn wir über einen synthetischen Kraftstoff reden. Aber ich glaube, da hat eine Öffnung stattgefunden. Und erst heute Morgen habe ich gedacht, die 5.000 Euro Beitrag zum Elektromobil heißen ja nicht Fördersumme für Elektromobil, sondern das ist eine Innovationsprämie. Vielleicht kann man ja die Innovationsprämie zukünftig auch für andere Innovationen, die wir gerade diskutieren, noch kriegen. Also da wäre ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich beim Thema Elektromobil dann letztendlich bleibt. Aber ich glaube, wir müssen auch wirklich unterscheiden, von welchen Marktsegmenten wir letztendlich reden. Es gibt Marktsegmente, da macht Elektromobilität absolut Sinn. Und da müssen wir uns auch weiterentwickeln. Aber wenn wir jetzt in größere, schwere, höhere Reichweiten gehen, ich glaube, dann sind wir eben noch bei anderen Technologien, die noch nicht zu Ende entwickelt sind.
Sie hatten vorhin dieses Thema Infrastrukturen auch angesprochen. Das hat ja auch etwas mit öffentlicher Hand zu tun, mit Investments in Infrastrukturen. Was würden Sie sich denn von der öffentlichen Hand wünschen, von Kommunen, vom Land, vom Bund in diesem Transformationsprozess?
Also wenn Sie jetzt nicht den typischen Taycan fahren oder den Mercedes, wo Sie zum Thema Laden, ich sag mal, vom OEM in Arm genommen werden und Sie typischerweise kein Problem haben, ich sage mal typischerweise. Wir fahren hier mit einem nicht-europäischen, inzwischen nicht mehr europäischen Elektroauto durch die Gegend und haben eben keine zentrale Ladekarte, sondern müssen uns irgendwo immer mal wieder anstellen und lernen immer noch, dass es viele unterschiedliche Preise gibt, teilweise die Karten nicht funktionieren. Ich sage mal, eine Vereinheitlichung, Preis, Fragezeichen auch wahrscheinlich, es müsste irgendwo eine Preiskontrolle sein, aber ich sage mal, die Bedienerfreundlichkeit des Ladens, ich glaube, das schreckt noch viele Leute ab.
Okay. Gibt es andere Dinge, die für Sie wichtig sind? Weil wir haben ja gesehen, so ein Transformationsprozess, der ist irrsinnig komplex. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Ganz unterschiedliche Technologien. Unternehmen müssen viel investieren. Unternehmen müssen sich Anlagen, Maschinen neu genehmigen lassen. Wie beurteilen Sie das? Was kann man da tun, um Unternehmen in diesem Transformationsprozess zu unterstützen?
Also ich denke, dass administrative Themen zur Unterstützung von Unternehmen, wenn es um Innovation geht, dass man da schon noch, ich sag mal, das eine oder andere ausmisten kann, damit es einfacher geht. Und ich glaube, da gibt es schon Hürden speziell für KMUs oder Mittelständler, die dann sagen, das tue ich mir nicht an, hier einen Förderantrag für irgendwas zu stellen. Da muss ich ja, was weiß ich, 50 Seiten Formulare ausfüllen und da weiß ich immer noch nicht, ob das alles richtig ist, was ich da gemacht habe. Also ich glaube, da die Beratung, sag mal, aus der Politik raus, aus den unterstützenden Einheiten, die es da im Land gibt, das würde sicherlich Sinn machen.
Also eine Instanz, die Unternehmen dabei unterstützt, schnell einfach diese Anträge zu stellen, um sicherzustellen, dass einerseits die ganzen Fördervorgaben 100% erfüllt werden und nicht das Land Regressforderungen ausgesetzt wird ist, auf der anderen Seite es dann auch handhabbar zu machen für das einzelne Unternehmen.
Ich sag mal, mit dem CVC haben wir hier ein Thema, was genau diese Fragestellungen ja unterstützen kann und auch tut. Und ich sag mal, das ist für uns jetzt wieder als KMU schon hilfreich gewesen, in so einem Prozess dann, ich sag mal, da Hinweise zu kriegen, wie das Ganze dann funktionieren soll. Also ich glaube, da hat es Rheinland-Pfalz jetzt mit CVC und was da alles noch danach kommt, sind wir da sehr gut unterwegs.
Also Rheinland-Pfalz baut ja eine eigene Innovationsagentur auf, die ist derzeit noch in der Konzeptionsphase. Wenn das Land dort schnell was bewegen kann, umso besser. Vielleicht gerade jetzt nochmal zu Ihrem Unternehmen. Was waren für Sie eigentlich so die Konsequenzen aus diesem ganzen Transformationsprozess? Wie haben Sie KST neu aufgestellt? Was hat sich da verändert? Parallel zu dem, was in der sonstigen Industrie erfolgt ist.
Es ist eigentlich ganz interessant. Ich sag mal, wir reden heute über Transformation und Veränderung und hohe Geschwindigkeit. Ich sag mal, das haben wir erlebt vor, ich sag mal, 5 Jahren, 3 bis 5 Jahren, der Transformationsprozess in Richtung Elektromobilität. Da hat uns aber keiner begleitet, hat uns auch keiner gefragt, weil es ist einfach so passiert. Inzwischen reden wir alle drüber, über Elektromobilität, wir reden jetzt auch über Wasserstoff. Das ist für uns eigentlich schon der zweite Transformationsprozess. Und in dem zweiten gehen wir schon in die zweite Stufe rein jetzt. Also wir sind da unbewusst, wir wussten das gar nicht, dass wir da so vorne dran sind, eigentlich in das Thema reingewachsen. Das waren einmal Investitionen, auch sicherlich schlaue Investitionen in flexible Prüfdienstleistungen, die wir hier anbieten, dass wir sowohl als auch können, aber dann auch sehr schnell in Personalqualifikation. Und es war sicherlich nicht einfach, oder es war nicht einfach, kann man so sagen, dass man so typische Verbrennungsingenieure zu Elektrofachleuten dann umzuschulen. Und da ist vieles on the job gelaufen. Sie müssen natürlich bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen einhalten und Schulungen durchführen, damit die überhaupt solche Prüfstände bedienen dürfen. Aber das Interesse der Menschen war einfach auch da. Und als Mittelständler können Sie ja nicht die Hälfte der Mannschaft mal für ein halbes Jahr auf Schulung schicken und dann kommen die wieder und sagen, so, jetzt wissen wir, wie es geht. Das heißt, das müssen Sie ja nach und nach und on the job machen. Und da war wichtig, dass das Team KST wirklich motiviert war, das auch lernen zu wollen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und genau das passiert jetzt wieder. Die waren extrem erfreut zu sagen, oh, jetzt gehen wir in das nächste Thema Wasserstoff rein. Oh, da haben wir Lust drauf. Das wollen wir machen.
Das ist ja interessant.
Ja.
Also keine Abwehrhaltung,
Nein,
keine
nein.
Blockade und Angst,
Nein.
sondern eher die Begeisterung.
Ja.
Toll. Das Thema Mitarbeiterqualifizierung, was würden Sie sich da wünschen? Geht das mehr so in Richtung die Hochschulen, mehr in die Ausbildung von Gewerblichen? An was fehlt es hier in Rheinland-Pfalz?
Also sicherlich das Thema Elektromobilität kann noch weiter ausgebaut werden, auch an den Hochschulen, dass wir da noch mehr Futter letztendlich kriegen. Wobei wir sagen müssen, wir haben schon relativ früh dann auch Kooperationen mit Hochschulen, jetzt in Kaiserslautern oder in Darmstadt auch gemacht und werden fast, muss man sagen, gut versorgt. Das ist erstaunlich jetzt auch zum Thema Wasserstoff. Natürlich gibt es keinen Wasserstoffstudiengang in dem Sinn, aber da kommen Leute aus der Elektromobilität und sagen, jo, jetzt haben wir Lust, das Thema Wasserstoff grenzt ja an, eine Brennstoffzelle wird immer wieder ein Elektromotor letztendlich hinten dran haben, da haben wir Interesse dran, wir arbeiten uns da rein. Wir haben im Moment keine Probleme, da Bacheloranden oder Masteranden zu kriegen, speziell im Thema Wasserstoff. Das ist ein Hype-Thema und die Leute haben Lust dazu. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, man sollte da relativ schnell rückkoppeln, das versuchen wir auch, damit die Studiengänge entsprechend dann auch angepasst werden an die Themen, die jetzt aktuell Industrie dann wichtig sind.
Das Thema Prüfen und Testen, was Ihr Kerngeschäft ist, irgendwann ist ja mal der Hype vorbei und dann wird es Routine. Was sind zukünftig so die Schwerpunkte in diesem Feld? Warum braucht man noch Prüfen und Testen von Brennstoffzellen, von Motoren? Wir haben ja gelernt, E-Mobilität mit Batterie, ja. Elektromotor, ja. wird alles viel einfacher und trivialer. Braucht man dann das Testen noch?
Es wird nicht trivialer, das haben wir auch gedacht. Da gab es auch eine gewisse Befürchtung, dass das vielleicht weniger wird. Und seit ich jetzt bald 10 Jahre jetzt in dem Geschäft unterwegs bin, haben wir gesagt, ja, das Hardware-in-the-Loop-Testen, die Simulation, die wird irgendwann mal das Thema Hardware auf den Prüfstand ersetzen. Man kann mit Hardware-in-the-Loop und mit Simulation sicherlich die Grundkonzeption von Antriebssträngen und die Integration ins Fahrzeug kann man simulieren und darstellen, um nicht grundsätzlich falsche Entscheidungen zu treffen. Aber wir lernen jeden Tag, wenn es dann darum geht, dass die Einzelteile zusammengefügt werden zu einer Einheit, dass ich weiterhin die Hardware testen muss. Da geht kein Weg dran vorbei. Und ich sag mal, wenn wir speziell die Brennstoffzelle angucken, wie viel Daten wir heute vom Verbrennungsmotor verfügbar haben, auch um Modelle zu füttern, und wie wenig wir haben von der Brennstoffzelle, vor allem Langfristergebnisse, um dort Modelle zu füttern, dann denke ich mal, haben wir noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns, speziell an der Brennstoffzelle. Und wenn es dann in spezielle Anwendungen in der Brennstoffzelle geht, dann gibt es eigentlich gar nichts. Wenn wir Non-Road Mobile Machinery nehmen, ich denke mal, da haben wir keine Erfahrung, was da passiert mit einer Brennstoffzelle. Und da ist sicherlich noch viel Arbeit vor uns.
Es ist wirklich erstaunlich, weil Brennstoffzelle in Nutzfahrzeugen ist ja kein neues Thema. 1956, Alan Chalmers, der erste brennstoffzellengetriebene Traktor. Und das ist ja, wie gesagt, über fast 70 Jahre her. Und da fehlen uns noch so viele Daten. Woran liegt denn das? Weil es kein Hype-Thema war?
Ja, ich glaube, es war nicht im Fokus.
War nicht im Fokus. Ja. Und wo sehen Sie da noch die großen Handlungsbedarfe, was da erforscht werden muss?
Ich sehe schon, dass Brennstoffzellen noch nicht 100% funktionieren, dass da schon noch Themen gibt, die konstruktiv noch bearbeitet werden müssen. Und das nächste sind einfach Langfristdaten. Ich muss ja 10.000, 20.000 Stunden das Ding betreiben und da gibt es einfach noch keinen Datenfundus. Das heißt, das wird jetzt die Aufgabe sein, die Stacks oder auch die Brennstoffzelle als System dieser Zeit mal zu fahren und zu gucken, was passiert denn über die Zeit, wie viel Leistung verliere ich denn. Und das nächste ist dann, was passiert denn mit den Medien, die ich zuführe? Ich sag mal, Luft, ist die sauber genug? Wie viel Dreck in der Luft darf ich zulassen? Wie viel Verunreinigung des Wasserstoffs darf ich zulassen? Kostet alles Geld. Säubern kostet immer Geld. Je höhere Reinheit, höhere Kosten. Wenn ich dann mit einer Brennstoffzelle remote irgendwo unterwegs bin, in einem Bagger oder in einer Landmaschine, was passiert da, wenn der Erntestaub da durch den Filter durchgeht? So gut kann der Filter wahrscheinlich gar nicht sein. Das sind spannende Erkenntnisse, die wir da noch gewinnen werden.
Ich glaube, was Ihre Ausführungen eigentlich deutlich machen, ist, dass wir gerade bei diesen ganzen Entscheidungen, wenn es um Technologien geht, wirklich nicht die technischen Aspekte ausblenden dürfen. Das ist so ein bisschen auch mein Eindruck, dass man dann auf einem ganz oberflächlichen Niveau oft agiert und argumentiert. Aber wenn man dann wirklich an die technischen Details reingeht, also beispielsweise, weil Sie gerade sagen, Brennstoffzellenbetrieb, ganz reiner Wasserstoff, keine Verunreinigung. Wenn ich da sehe, dass dann Kompressoren benötigt werden, die luftgelagert sind, was ja erstens eine wahnsinnige Komplexität in der Produktion ist und dementsprechend auch teuer ist. Ja. Und da muss man wirklich, denke ich, auch überlegen, können wir uns solche Antriebe leisten oder anders gefragt, was sind die Bereiche, wo wir uns solche Antriebe leisten können und wo sind in anderen Bereichen bessere Alternativen vorhanden? Ich denke, das Thema Antriebssysteme, das wird uns noch viele, viele Jahre hier gemeinsam auch beschäftigen. Wir stehen eigentlich erst am Anfang dieses Veränderungsprozesses und wir sollten nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass alles schon definiert ist und klar ist, wo die Reise hingeht. Insofern werden wir auch über WMOVIT immer wieder diese Themen aufgreifen, werden über aktuelle Erkenntnisstand informieren. Und Herr Professor Reif, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit bei WMOVIT. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Dr. Thuhl.